Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing Board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Walkman. Der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Episode 103 vom Walkman Podcast. Diesmal nur mit einem kleinen Vorspann und einer klitzekleinen Vorankündigung. Und zwar in der laufenden Woche, also im Endeffekt schon 2-3 Tage, bevor ihr alle diesen Podcast auf YouTube sehen könnt, beginnt mein neues Projekt. Und zwar nennt sich das 60 Jahre nach und. Und das ist ein Selbstversuchsprojekt. Das heißt, ich mache zusammen mit dem Arbeitsamt einen Versuch, und zwar möchte ich rauskriegen, welche Firmen würden so einen alten Sack wie mich noch einstellen, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich suche einen neuen Job, ich muss mir einen neuen Job suchen, ich will mir einen neuen Job suchen, welche Firmen würden mich nehmen, unter welchen Bedingungen, mit welchen Vorkenntnissen, darum geht's. Im Endeffekt habe ich jetzt statt der erhofften 10 angebotenen Jobs jetzt 12 oder 13, muss also ein bisschen gucken, wie ich das alles irgendwie noch auf die Reihe krieg, zeitlich. Das heißt auch, ich werde unter anderem in der Produktion arbeiten, bei einem Automobilzulieferer, bei einer Lebensmittelkette. Ich werde in einem Altersheim mitarbeiten, in einem Pflegeheim und in einer Reha-Klinik, da ebenfalls noch. Des Weiteren in einem Fitnesscenter. Ich werde wohl bei einem Bürgermeister im Raum von, im Umfeld von Frankfurt hospitieren. Und dann noch bei einer Wirtschaftsakademie einen Vortrag halten. Ich habe noch keine Ahnung worüber, aber das ist zumindest das Angebot, was mir gemacht worden ist. Zu guter Letzt wird es dann darauf hinauslaufen, dass ich auf einem Müllwagen einen Tag hier durch meine heißgeliebte Heimatstadt fahren werde. Sehr zur Freude wahrscheinlich der ganzen Mitbewohner, die das dann mitbekommen werden, wenn ich dann ihre Mülltonnen durch die Gegend schleppe. Aber das ist es mir wert und es gehört im Endeffekt dazu. Also 60 Jahre, na und? Ja, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Matthias Schink ist mein Gast im heutigen Walkman-Podcast. Matthias Schink und ich, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Mittlerweile, wir haben es mal vorhin versucht nachzurechnen, über 30 Jahre auch schon. Und wie ich eben erfahren habe, hat Matthias einen ganz besonderen Weg zum Sport gefunden, den ich so noch nicht gehört hatte. Du bist übers Geigespielen zum Sport gekommen, hast du mir eben erzählt.
Ja, hallo. Genau, übers Geigespielen.
Hallo Matthias.
Ja, hallo.
Schön, dass
hallo
du da
in die
bist.
Runde.
Mhm. Ja. Wie kam das denn? Wie kommt man denn vom Geigespielen zum Sport? Was für einen Sport du betreibst, sehr erfolgreich betreibst, das erklären wir danach. Was war denn da los mit der Geige?
Ja. Ich habe ein Jahr Geige gespielt und dann habe ich mir, Gott sei Dank...
Im Alter von 5?
Mit 5 Jahren habe ich Geige gespielt, ein Jahr lang. Mhm. Und mit 6 Jahren habe ich mir dann erfolgreich den Arm gebrochen. Ja. Und das war dann der Startschuss zur Karriere im Sport. Ich habe dann angefangen mit Schwimmen und so ging es dann weiter.
Du bist aber dann, also Geige gespielt, hast du dann erstmal einen Nagel gehängt?
Ja, ich habe dann nie wieder Geige gespielt.
Gut, du bist jetzt nicht im Westen aufgewachsen, bist im Osten aufgewachsen, im damaligen Osten. Und da hatte ja Sport und Schule und Ausbildung hatte ja, glaube ich, einen anderen Stellenwert als bei uns. Das heißt, du warst Leistungsschwimmer und das war ja, glaube ich, mal so eine Kombination von Schule und dem jeweiligen Sport und Förderung. Das war ja ganz anders aufgebaut als hier. Ne?
Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Ich war zwar auch dann in Schwimmsport gekommen, aber war dann nicht gleich Leistungsschwimmer in dem Sinne, was man so kennt. Und ich war auch nicht gleich auf der Sportschule, ja, sondern ich habe dann, glaube ich, 2 Jahre geschwommen. Dann bin ich verschiedene Sachen durchlaufen, wo man einen getestet hat, wo man besonders geeignet ist. Und das ging los über Fußball. Ich habe lange Zeit Volleyball gespielt, glaube über 2 Jahre, und bin dann beim Sportschießen gesichtet worden und dann bin ich auch hängen geblieben. Und mit der Sportschule war es so, ja, wir wurden gefördert und das war das Ziel eines jeden jungen Leistungssportlers, diesen Weg über die Sportschule zu schaffen, weil dann ja dieser sportliche Werdegang ja weiterging, dass man dann gefördert wurde für internationalen Sport. Aber ich habe diese Aufnahmeprüfung gemacht für die Sportschule, für die Kinder- und Jugendsportschule in Suhl für Sportschießen, habe auch gute Benotung gekriegt und war auch ja angenommen. Aber in den Sommerferien meinte dann mein Cousin, dann einen Fluchtversuch unternehmen zu müssen und hat sich dabei erwischen lassen. Und damit war, was das angeht, also diese Karriere im Sport, also im Osten, war für mich dann eigentlich zu Ende. Mhm. Ja, also was die Förderkarriere im Sport war zu Ende.
Also wir machen jetzt mal
damals so nicht.
Wir machen jetzt mal einen kleinen Schlenker, weil wir sind schon zu weit hier drin in der Materie. Du bist jetzt seit einigen Jahren, seit mittlerweile sehr vielen Jahren, erfolgreich im, was ist das, Cross-Biathlon.
Genau, im Cross-Biathlon.
Was genau ist denn Cross-Biathlon?
Cross-Biathlon ist eine Kombination zwischen Crosslauf und Schießen. Das heißt, das, was man kennt, Biathlon, was man kennt vom Winter, wo die Ski Langlauf machen und schießen, das machen wir auch, nur dass wir keine Langlaufplatten haben, sondern wir haben auch keinen Schnee, sondern wir haben schönen, guten Crossboden, ja, berghoch, bergunter. Und immer zwischendurch kommen wir am Schießstand und versuchen mit demselben Gewehr, Kleinkalibergewehr oder manchmal auch mit Luftgewehr, dann 5 Schuss, 5 Ziele zu treffen. Treffen wir nicht, müssen wir nicht Strafrunde oder es gibt wie beim Einzelwettkampf Strafzeiten. Ne? Ja, ist eigentlich derselbe Sport, genauso interessant, kennt man nur leider nicht so oft.
Du hast das im Osten angefangen. Hast gedacht, du warst in Suhl. Suhl war ja, glaube ich, so ein Schwerpunkt in Thüringen zumindest. Da gab es auch, glaube ich, eine Waffenfabrik. Kann das sein? Da war doch irgendwas in der Richtung.
Also in Suhl gab es ein Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk, Suhl. Ja. Da wurden Gewehre hergestellt und auch diese sogenannten Simson-Mopeds. Und und in Suhl auf dem Friedberg, da war für uns der Club für Sportschießen, GSD-Club für Sportschießen und die Kinder- und Jugendsportschule. Und das war für unser Bereich im Schießen, wäre das unsere nächste Anlaufstelle gewesen. Es gab dann noch Schulen in Leipzig und auch in Berlin. Eine war von Dynamo, von der GSD war noch eine in Leipzig, aber für unsere Bezirke Erfurt, Gera, Suhl, Karl-Marx-Stadt war das
der Ansprechpartner. GSD heißt was?
Gesellschaft für Sport und Technik. Das war diese Nachwuchsorganisation der Armee in der DDR.
Ah, okay. Ja gut, ist jetzt so ja nicht, also uns nicht bekannt oder mir auch nicht bekannt. Gut, okay. Wir haben uns kennengelernt, das war einige Jahre später, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Da warst du aber schon hier, hier in der Region, also im Main-Kinzig-Kreis. Und kennengelernt haben wir uns, als du beim Triathlon zeitlang sehr aktiv warst. Ne? Das war Anfang der 90er. Da bist du also was warst du dann, hieß das damals Cross-Biathlon bei euch? Oder hat das also, einen anderen Namen gehabt?
Ja, also in der DDR habe ich es noch nicht gemacht. Da war ich klassischer Sportschütze. Da gab es aber diesen sogenannten militärischen Mehrkampf. Da war auch Laufen, Schießen, Handgranaten werfen. Da gab es verschiedene Wettkampfformen. Wir haben gestern mal beim Wettkampf drüber geredet mit anderen Teilnehmern von der ehemaligen DDR, die das durchlaufen haben. Und ich habe immer gesagt, die guten Sportschützen, die durften halt nur schießen und die nicht so gut getroffen hatten, die sind dann zum militärischen Mehrkampf gegangen. Ja. Das war ein bisschen despektierlich, okay. Aber das war damals so. Wir können halt drüber lachen, weil wir doch irgendwo den Weg dann gemeinsam gehen in der heutigen Zeit. Und ja, wir haben es kennengelernt als Triathlet. Ja, es war so, ich habe, wo ich umgezogen bin, ich bin ja im Februar 90 umgezogen, erst nach Fulda, dann nach Majos, da wo ich heute noch lebe, wo mein Lebensmittelpunkt ist, wo ich verheiratet bin, habe meine Kinder, die Enkelkinder sind hier. Es gibt also fast nichts Schöneres und unser Gebiet, wo wir hier sind in Majos, ist optimales Trainingsgebiet. Also ich genieße es immer wieder aufs Neue. Ja, und ich habe damals ja den Triathlon-Bereich gemacht und diesen Duathlon-Bereich, und den habe ich relativ lange gemacht, bis Ultra-Bereich, bis zur Teilnahme WM-Langdistanz, Duathlon in Zofingen, zweimal oder dreimal, weiß ich gar nicht mehr, 97, 98, 99. Und dann war ich ja beruflich bei der Berufsfeuerwehr, da konnte ich das ganz gut verbinden, bin aber dann berufsunfähig geworden und habe dann eine Umschulung begonnen, habe praktisch den Physiotherapeuten dann praktisch auf den Sporttherapeuten, den ich bei der Feuerwehr schon hatte, hinten drauf gesetzt. Ja, und dann war die Frage, was mache ich denn? Also so zeitintensiv kann ich ja gar nicht mehr trainieren und kann gar nicht mehr arbeiten. Was mache ich denn? Und ja, und ich bin nach der Ultraläufe gelaufen und habe gesagt, okay, ich muss noch was suchen, was ich kenne. Und da gab es damals einen Verein in Ulmbach, da bin ich dann 2001 zugekommen, Sommerbiathlon. Ja. Da habe ich dann in Ulmbach angefangen mit Schießen. Es war eine ganz lustige Episode. Die wollten mir Schießen beibringen, fand ich ganz lustig. Ja. Ich habe gesagt, was wollen sie eigentlich von mir? Und die waren das erste Mal waren sie schockiert. Sie haben mir Luftgewehr hingelegt oder verstehen Schießen, haben mir das hingelegt, die Munition gezeigt und wollten mir eine schwarze Scheibe geben. Und ich habe die Scheibe genommen, habe sie umgedreht und habe ein dickes, fettes Kreuz drauf gemalt, habe die Scheibe vorgeschickt mit so einer Seilzuganlage und habe dann geschossen. Und dann guckten sie mich an, haben dann schon gar nichts mehr gesagt, guckten mich an. Und nach 10 Schuss, wo ich dann ein Trefferbeet hatte, dann guckten sie mich an, du machst das nicht zum ersten Mal. Ich sage, nein, mache ich nicht. Dann habe ich es halt aufgeklärt und waren sie dann wieder etwas entspannter und zufrieden.
Das war wann? Wann war das ungefähr?
War 2001.
2001. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen zurück in der Geschichte. Unser kurzzeitig gemeinsamer Weg vom Triathlon hat ja noch eine Verlängerung gehabt, A, über die Physiotherapie und B, hattest du ja nochmal, glaube ich, also ich glaube, jetzt hole ich mal ganz weit aus, du bist ja vielleicht dem einen oder anderen Sportenthusiasten noch ein Begriff, hatte ich vielleicht mal irgendwann kennengelernt, weil, korrigiere mich jetzt, du warst ja auch mal relativ oft im Fernsehen, ne?
Ja.
Mitte der 90er. Ne?
Und das zwar, war ja 1996.
Ohne Gewehr.
Ohne Gewehr, dann bin ich den Marathon des Sahara gelaufen, also den Wüstenlauf durch die Sahara.
Mehr oder weniger aus Gag, oder? Das war doch schon fast ein Gag. Und du warst damals, lass mich...
Das war kein Gag, das war richtig schmeckt.
Ich weiß schon, du bist aber, ja gut, du bist dann auch bester Deutscher geworden, glaube ich, Platz 50,
ja, plus minus. Ja, genau.
Ne? Und ja. Kamst dann gleich in mehrere Fernsehberichte richtig fett rein.
Spiegel TV war mit dabei, ja.
Weiß ich heute.
Das war ganz interessant.
Genau. Ja. Und da hat es ja mal so eine Zeit lang Blut geleckt beim Thema Langstreckenlaufen, ne? Ja. Diese ganz langen Kisten.
Ja, bin ich auch gelaufen. Mehrere erfolgreich, manche auch nicht so erfolgreich, aber das ist eine Sache, die im Mentalen stattfindet, ob man die Dinger da runterreißt oder nicht. Ja, am besten ist, ich sage immer, am besten, weil man sich keinen Gedanken macht und man läuft einfach los und teilt sich ein bisschen ein und dann passt das ganz gut. Wenn man sich vorher Pipi ins Hemd macht, kommt man nicht an.
Du warst Marathon des Sables. Gegenüber 5 Etappen, glaube ich. 5 Etappen, wie viele Kilometer sind das?
Das waren 7 Tagesetappen in 8 Tagen. Mhm. Und insgesamt waren es über 250 Kilometer.
Okay. Mhm. Und alles schattig, schön warm, aber gemütlich? Nein, mitten durch die Wüste.
Die Spitzentemperaturen in der Wüste waren 58 Grad.
Ich habe jetzt 58 verstanden.
58, ja. Ja, aber es war eine trockene Kälte, es war ganz okay. Also ich muss sagen, bei der Wüste gibt es nur zwei Sachen, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Und ich habe sie lieben gelernt, muss ich sagen. In der Wüste gibt es so viele Unterschiede. Es gibt Gesteinswüste, es gibt eine Sandwüste. Interessant war gewesen, wir sind auf eine Etappe, sind wir hingelotst worden über dieses Rotbuch. Ja. Wir standen vor so einem riesigen Sandberg, sage ich mal. Ja. Ausmaße vom Mittelgebirge, ja. Und da war die Marschrichtungszahl 236, habe ich nie vergessen, ja. So, da stand die Marschrichtungszahl und es stand drunter, nutzen Sie die natürlichen Begebenheiten. Ich sage, toll, Sand. Ja, also sind wir da marschiert. Mhm. Und da bist du über diesen Sandschippe gelaufen, ja. Das war hochinteressant, hat Spaß gemacht. Und wo wir drüben, praktisch über diesen Sandgebirge drüber waren, fand ich interessant. Da ging es dann wieder auf so einer Gesteinspiste. Allerdings, was dann kam, Wind und Sandsturm. Aber ich habe Glück gehabt, ich war so schnell gewesen, ich war schon im Ziel, wo der richtig losgetobt hat.
Okay.
Das war okay, aber das ist ja so, bei dem Marathon de Sable, wo es damals war, ja, da muss es doch noch eine Richtzeit haben. Heute ist ja offen für alle. Und dann starten die langsam zuerst und die schnellsten starten ganz zum Schluss.
Ich muss nachhaken. Ist offen für alle. Ich dachte, du müsstest dich immer noch irgendwie qualifizieren. War da nicht
früher
irgendwas?
Früher schon, heute nicht mehr. Früher hast du heute nicht Zeit mehr gebraucht im Marathon. Heute ist es wohl nicht mehr. Heute ist es auch teilweise als Marsch ausgelegt. Das gab es bei uns nicht. Damals war es noch beschränkt, glaube ich, auf 200 oder 250 Teilnehmer. Das hat mit der Logistik zu tun. Und heute sind, glaube ich, 500, 600 Teilnehmer. Das ist riesengroß geworden. Also,
Ich sehe es ab und zu mal im Fernsehen verfolgt, dass man, also ist immer so ein Mittelding zwischen möchte ich auch mal und um Gottes Willen.
Ich war weiß nicht kurz genau, wie ich mich davor, orientieren soll. Ich war kurz davor, 2016 das nochmal zu machen. Mein Problem war, ich bin 2015 erst einmal deutscher Meister geworden und da wollte ich halt meinen Titel verteidigen, als wie in die Wüste zu gehen. Ja, weil das ist ein anderes Training.
Okay, jetzt, das Laufen hast du dann irgendwann wieder gesteckt, bist dann zum Crossbiathlon gekommen, Anfang 2000. Ja. Und wann hast du dann die ersten großen Wettkämpfe gemacht? Wie kam das denn?
Also ich habe schon... ich bin 2005 oder sowas, bin ich erst einmal Hessenmeister geworden mit Luftgewehr im Sommerbiathlon. Da war alles noch ein bisschen kleiner für mich und alles überschaubarer und da wusste ich noch nicht, dass der Reis so weit ging. Ich habe bei das Laufen auch nie ganz aufgehört. Ich bin dann immer weitergelaufen, nur nicht mehr die ganz langen Sachen und habe da verschiedene Sachen gemacht, um wieder reinzukommen und war hier regional da unterwegs. Das war auch ganz gut. Und ich hatte dann 2005 wieder aufgehört und hatte meine eigene Physiotherapiepraxis aufgebaut und habe eigentlich, was den Sport anging, eigentlich mal komplett pausiert und habe gedacht, der Sport, das Thema ist rum. Und irgendwann 2010, mein Trainingslagerkollege von Mallorca aus Berlin hat mich gesehen und hat gesagt, Matze, wie siehst du denn aus? Jetzt muss ich dazu sagen, die mich kennen von früher und von heute, die wissen, ich wiege so um die 70 Kilo, 68 Kilo, 70 Kilo, 71 Kilo. Ich hatte da nach 5 Jahren Praxisaufbau 97 Kilo, hatte ein rundes Gewicht und hatte eine leichte Plauze. Ja, so kennt mich aber irgendwie keiner mehr. Ja. Oder so sah ich auch nicht allzu lange aus. Ich habe in der Zeit, wo ich keinen Sport gemacht habe, habe ich ja im Frauenfußball und Mädchenfußball gearbeitet als Therapeut. Mit dem SV Gläser Tee, oben in Fulda. Und habe dann wieder angefangen, Sport zu machen. Und das Ziel, um wieder anzufangen, Sport zu machen, jetzt kommen wir wieder auf diese Liebe zum Laufen. Das war damals dieser Transalpinenrand. Genau, das war's. Da hat mein Kumpel einen Beitrag gesehen, über die Alpen zu laufen. Und gesagt, okay, das können wir machen, aber nicht gleich nächstes Jahr. Also 2012 ist ein Ziel. Ja, so. Und parallel mit der Vorbereitung für diesen Lauf habe ich auch wieder angefangen mit Sommerbiathlon. Nun muss man sich vorstellen, ich bin in dem Jahr 2005, 2006 mit einem dicken Bauch in Hessen irgendwo auf Platz 8 rumgegeigt. Ja, und es war Katastrophe. Alles ist mir schwer gefallen. Ich hatte beim Laufen einen roten Kopf. Es war die Hölle. Und dann kam der erste Winter und es kam das nächste Frühjahr. Und ich wurde nicht begrüßt, hallo Matthias, sondern scheiße, der Schink hat trainiert. Das war dann der Kommentar. Ja, also für die laufen, die wissen dann, okay, der Bau ist nicht mehr da, er sieht wieder sportlich aus und ich bin dann in Hessen schon wieder um Platz 1 bis Platz 3 gelaufen und habe dann in relativ kurzer Zeit dann gewechselt auf das von Luftgewehr aufs Kleinkalibergewehr. Und das hat mir richtig Spaß gemacht und das kam wieder meiner Eignung als Sportschütze wieder etwas mehr entgegen, weil man mehr genauer arbeiten musste. Und hatte da dann schon 2012 die ersten Erfolge deutschlandweit. Und hatte dann 2014 die Deutschland-Trophy gewonnen und habe aber immer irgendwo meine Medaille auf der deutschen Meisterschaft immer leichtfertig selbst versaubeutelt, indem ich unsauber gearbeitet habe am Schießstand und habe mir einfach zu viele Schießfehler eingehandelt und bin immer so gelandet, 5., 4., 6., immer knapp an den Medaillen vorbei. Und 2015 war es dann soweit. Das war der Sprintwettkampf mit dem Kleinkalibergewehr in Bayerisch-Eisenstein. Da wurde ich dann Dritter. Und einen Tag später beim Massenstart bin ich dann gleich das erste Mal deutscher Meister geworden im Massenstart, im Zielsprint. Und das war halt ganz cool. Und da wusste man halt, okay, der Weg ist halt das, wo weitergeht, das macht einen Spaß und das ist dann ganz okay. Aber ich habe mir dann im selben Jahr dann gegönnt als Belohnung nach der Deutschen Meisterschaft 2015 bin ich zum zweiten Mal diesen Transalpinenrand gelaufen über die Alpen. Das war dann die Belohnung. Wenn die Sommerbiathlon-Saison rum ist, war dann die Belohnung ohne Vorbereitung über die Alpen laufen.
Du bist denn schon gelaufen, diesen Transalpinen?
Zweimal schon. Und auch gefinisht, ja. Einmal die Ostroute, einmal die Westroute.
Kannst du noch mal ganz kurz erläutern? Ich meine, du warst vor Ort. Was für eine Distanz hast du da hinter dir? Das ist ja nur definitiv eine der ganz harten Nummern.
Ne? Genau, das ist ein Etappenlauf über die Alpen. Geht meistens über vier Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Mhm. Das sind sieben oder acht Tagesetappen, je nachdem, wie sie es ausrichten. Mhm. Und du hast eine Tagesetappenlänge, ist immer so um die 40 bis 50 Kilometer. Also insgesamt sind es wohl 260 Kilometer und 15.000 Höhenmeter hoch und 15.000 Höhenmeter runter. Also das
geht immer hoch und runter. Macht man so in der Vorbereitung halt, ne? So nebenbei. Ne?
Das macht man als Belohnung für eine gute Saison.
Okay, gut. Jetzt wollen wir mal gucken, wie gut du in Mathe bist. Ich fang nur an vorzulesen, was ich hier so in deiner Vita an Platzierungen von Platz 1 bis Platz 3 ab. Ich fange mal oben, ja logisch fange ich oben an, an mit Cross-Biathlon international. Erster Platz, tschechische Meisterschaft, ohne offene Wertung, bla bla bla, 19. Supersprint 21, zweiter Platz, tschechische Meisterschaft, offene Wertung 19, 21, dritter Platz, tschechische Meisterschaft. Ich muss ja gleich mal erklären, warum so viel Tschechen und was hast du hier noch, Slowakische. 19, 21, Kleinkaliber, offene Wertung. Dann jetzt hier nur zusammengefasst, offene Wertung Gold 2019 viermal, 2020 plus 21, Silber 19, zweimal 21. Wir hatten ja noch ein bisschen Corona dazu, sonst wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen länger in der Liste. Bronze 19 und 21 in den verschiedenen Disziplinen. Cross-Biathlon, erster Platz, deutscher Meister, Kleinkaliber, Sprint, 16, 18, 21, Massenstart, erster Platz, 15, 18, 19. LG ist was?
Luftgewehr. Kleinkaliber,
LG. Hätte ich mir ja denken können. 16, Kleinkaliber. Und so geht das ja noch hier ewig weit runter. Ich muss dich mal fragen, hast du zum Schluss hier nochmal Hessen Cup, Kleinkaliber 16, 17, 18, 19, 21?
Ich glaube, es ist 8 Jahre in Folge, habe ich den gewonnen. Und auch die hessische Meisterschaft, glaube ich, nicht so lange. Ich glaube, 8 Mal in Folge habe ich die gewonnen.
Steht hier oben noch, genau. Gewinner 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Da fehlt ja noch einer. 21 wahrscheinlich, ne?
21? Habe ich auch gewonnen, stimmt.
Dann fehlt das hier in der Liste, siehst du? Jetzt muss ich mal ganz zum Fragen, hast du dann irgendwie noch angebaut eine Garage für die ganzen Pokale oder wie machst du das?
Ich hatte mal ein Zimmer, aber das habe ich jetzt geräumt für meine Enkelkinder und mittlerweile ist das alles in so Kisten eingelagert, außer die wertvollen Medaillen, die für mich wertvoll sind, die hängen noch extra an so einen Halter in so ein Extrazimmer und das ist auch ganz gut so.
Jetzt kläre ich nochmal auf. Also Deutsche Meisterschaft, Hessenmeisterschaft und den ganzen Spaß, das kriege ich alles noch zusammen. Aber warum hier so wahnsinnig viele Auszeichnungen stehen in Tschechien und in der Slowakei, das musst du jetzt mir nochmal verklickern und den Hörern und Hörerinnen.
Also in Tschechien ist so, früher gab es eine Nationalmannschaft in unserem Bereich, die wurde aber irgendwann eingestampft, weil die IBU, die Internationale Biathlon-Union, den Sommerbiathlon Cross, wie er richtig heißt, nicht mehr fördern, also gibt es auch in Deutschland keine Nationalmannschaft mehr. Aber
warum fördern die denn nicht mehr?
Weil das nicht mehr in diesen, wenn der IBU in diesen Wettkampfbahnen steht und somit nicht mal gefördert wird. Die IBU fördert nur noch diesen Sommerbiathlon auf Rollschieben mit Schießen. Mehr den Sommerbiathlon Cross, sondern nur noch diesen Sommerbiathlon Rollski fördern die. Und den Crosslauf, was in den ganzen, sagen wir mal, osteuropäischen Ländern und in skandinavischen Ländern gemacht wird, fördern sie nicht mehr. Ja? Und in Tschechien, muss man dazu sagen, und in der Slowakei, da wo ich jetzt persönlich auch sehr gut kenne und auch von den Ungarn, da ist dieser Sommerbiathlon-Bereich immer noch diesen Biathlon-Bereich angegliedert, den Winterbiathlon-Bereich. Im Sommer, in Deutschland ist es getrennt. Winterbiathlon ist in Deutschland den Skiverband angeschlossen und der Sommerbiathlon ist im Schützenverband angeschlossen. Das sind schon zwei unterschiedliche Verbände und die kriegen es irgendwie nicht überein, dass die mal da was auf eine Reihe bringen.
Ja gut, ist vielleicht auch damit begründet, dass es halt keine Massensportgeschichte ist. Und ich weiß, ist das mehr so eine ja eigentlich ein Randsport, oder?
In Deutschland ist es eine Randsportart, in Tschechien ist es mehr, weil da machen viel mehr Leute Winterbiathlon, es machen auch viel mehr Leute Sommerbiathlon. Mhm. Und wenn du im Winterbiathlon was weiterkommen willst, musst du in Tschechien zum Beispiel den Sommerbiathlon mitnehmen, weil das die Grundlage ist, weil da schon gesichtet wird für irgendwelche Nachwuchsmannschaften. Und dort ist ein bisschen anders. In Tschechien schießt man nur bis 14 Jahre, schießt man mit dem Luftgewehr und dann kommt automatisch der Wechsel auf das Kleinkalibergewehr. Die schießen das, wenn sie älter sind, kein Luftgewehr mehr. Nicht wie in Deutschland, da ist dann nur noch Kleinkalibergewehr, was geschossen wird. Mhm. Und dann ist es praktisch nur noch eine Gewehrart. Das ist Kleinkaliber. Und die haben das noch richtig, wie man es kennt im Fernsehen, mit Schulterriemen und mit Aufschultern und was man im Winter auch kennt.
Also ich war ja Anfang der 90er mal eine Zeit lang Sportchef drüben in Thüringen bei einer Thüringer Tageszeitung, nicht bei der Allgemeinen. Und da habe ich das erste Mal auch mit diesen ganzen Sportarten zu tun gehabt. Die habe ich hier vom Westen so, zumindest nicht so intensiv, überhaupt noch nicht auf dem Radar gehabt. Und da war das gang und gäbe.
Ja, ja, das ist regional bedingt. Also in Bayern unten, da wo die Leistungszentren sind, wo viel Ski gefahren wird, in der Rhön oben gab es auch mal ein Biathlon-Stadion. Da gab es auch mal so ein Biathlon-Zentrum hinten beim Roten Moor. Ist aber momentan alles nicht mehr, ist alles zurückgebaut. Mhm. Die haben jetzt einen Schützenverein gefunden, Rengersfeld müsste das sein, ist in Rhön. Ja. Mhm. Die haben noch Biathlon-Klappanlagen da. Da war die Nationalmannschaft vom Winterbiathlon mal dort und hat dort auch mal trainiert, auch mal Wettkampf gemacht mit Skifahren da oben auf dieser Anlage. Ist hochinteressant. Wussten wir auch nicht. Haben wir jetzt erst durch Zufall rausgekriegt. Wie ich nach Tschechien komme, ich habe damals meinen ersten internationalen Wettkampf gemacht in Stare Mesto. Das war damals der erste Wettkampf, war eine Bronzemedaille, war Einzelwettkampf, ja, war 2019 war das gewesen. Ja, und das war ein sehr netter, ruhiger Verein, super nett, super aktiv, auch im Winter. Und ja, die haben mich dann über die Jahre weg, wo ich dann immer noch in Tschechien war oder wieder mal hingefahren bin, weil das einfach schön war. Das sind andere Teilnehmer, andere Strecken. Also, und dann in meiner Klasse viel mehr Teilnehmer. Wenn ich überlege, in Deutschland fahre ich auch Wettkämpfe, dass man Wettkämpfe hat, um sich zu qualifizieren oder auch, dass man Wettkämpfe hat, hat man in Deutschland Teilnehmer 4 bis 5, manchmal 6. Mhm. In meinem Alter sind nur viele, manchmal auch 8 Teilnehmer. In Tschechien hast du 30 Teilnehmer an deiner Altersklasse. Ja? Das ist schon mal Qualität. Und hier bei uns in Deutschland geht es los ab 50 und dort geht es ab 46 los. Also hast du ein paar Jünger dabei, wo du dich messen musst. Ist also hochinteressant. Und ich bin dann immer von Stare Mesto mit betreut worden. Mittlerweile so, wenn ich nach Tschechien fahre, dann melde ich mich an. Und dann sagen die, jawohl, Unterkunft ist da und da. Und dann bin ich da mit dem Team dabei. Dann ist die Vorbereitung von dem Wettkampf, die Abläufe während des Wettkampfes, die Vorbesprechung, die Nachbesprechung, das Anschießen. Werde ich also voll mit vom tschechischen Team mit betreut. Und dieses Jahr starte ich auch dann für das tschechische Team. Das ist halt meine Premiere. Mhm. Ja, das Stare Mesto ist jetzt das erste Jahr, wo ich aber starte.
Ja, das ist ein Ding. Jetzt versaust mir praktisch gerade meine nächste Frage. Weil ich wollte dich gerade fragen, kriegen die nicht immer automatisch schlechte Laune, wenn die wissen, es hat der Schenk sich schon wieder angemeldet, der erste Platz ist fort?
Naja, bis jetzt habe ich da keine Plätze weggenommen, nur die offene Wertung, ja.
Okay.
Die haben ihre Meistertitel gewonnen. Nur die offene Wertung ist es so, weil man als Deutscher kann man kein tschechischer Meister werden. Wenn man im deutschen Verein gemeldet ist, funktioniert es nicht. Ich bin mal gespannt, was dieses Jahr passiert. Also ich weiß schon, ich darf an der deutschen Meisterschaft teilnehmen, das weiß ich schon. Nur wie ich gewertet werde, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass ich nicht gewertet werde bei der deutschen Meisterschaft, nur als Gaststatter, weil ich einen tschechischen Verein und dadurch einen tschechischen Verband angehöre. Ja? Mhm. Aber da kann ich, wenn ich das nicht gewertet werde und dann nicht in die Wertung komme, werde ich dadurch bei der tschechischen Meisterschaft mal gewertet, was auch mal interessant ist.
Mhm. Okay. Ja.
Also man muss mal was Neues probieren und dann denke ich mal, wird es auch gut. Zumindest arbeitet man dran.
Matthias, du bist, glaube ich, ein bisschen jünger als ich, aber auch schon, hast auch schon die große 5 da vorne, glaube ich, noch vom Alter her.
Ja, ich habe schon die 2. 5 dahinter.
Ja, die ist schon lange hinter mir, du. Wie lange kann man denn diesen Sport machen? Er ist ja nicht ganz unstressig. Laufen, Cross und dann noch Schießen, möglichst noch mit einer ruhigen Hand. Da muss man sich ja schon ganz schön im Griff haben. Ne? Also mit dem Rollator kommst du ja nicht über die Strecke, nehme ich an. Ne?
Nein. Also es kommt, ich sage mal, was wichtig ist, es kommt darauf an, was du machen willst. Willst du Spaß haben und nur Fun haben, da kannst du es, glaube ich, ewig machen. Aber ich habe immer, ich bin halt so angepiekst immer noch. Ich will halt noch gut sein und ich will vorne mitlaufen und habe den Ehrgeiz noch und schaffe es auch Gott sei Dank noch. Und ich habe eigentlich die letzten 2 Jahre immer nach der Saison entschieden, okay, ich mache noch ein Jahr. Mhm. Ja, jetzt kam noch das 9. Jahr dazu, okay, jetzt habe ich mal einen neuen Verein, es ist ein ausländischer Verein. Ja. Und wir haben mit dem Verantwortlichen gesprochen vom Deutschen Schützenbund, der hat gesagt, ich lege dir keinen Stein im Weg, Matthias, weil ich weiß, wir brauchen deine ganze Connection noch, weil du hast ja so viele Kontakte, du weißt, wie das läuft. Und ja, und wenn wir Fragen haben, da sind wir froh, wenn wir nicht haben. Ich sage, ja, ist ja nicht so, dass ich hier nicht trainiere. Ich organisiere nach wie vor Wettkämpfe, auch für den Verein, vom Heimatverein Altenkronau. Ja. Also ist überhaupt kein Thema. Aber ja, mit dem Alter ist so eine Sache. Ja. Mit den ganz Jungen kann ich nicht mehr so mithalten. Also die laufen mir mittlerweile richtig gut davon. Aber in meiner Altersklasse ist es, da bin ich noch voll mit dabei, auch mit Lauftechnik her und vom Schießen her so und so.
Ja, ich sehe ja so ab und zu mal bei Facebook deine Zeiten, die du so da abknatterst. Da werde ich ganz, ganz ruhig und blass.
Ja, die meisten vergessen aber, dass bei diesen Zeiten noch die Schießeinlagen dabei sind in diesen Zeiten, die man dann läuft. Mhm. Das wird also immer noch, also ich laufe immer noch den Kilometer unter 4 Minuten im Wettkampf. Ja? Auch wenn die Zeit das manchmal nicht so ausdrückt, aber das ist einfach so.
Also ich kann mich daran erinnern, wir sind ja auch mal irgendwann einen Wettkampf gelaufen, so Mitte der 90er war das. Hessenmeisterschaft im Duathlon oben im Vogelsberg. Und da weiß ich, also ich war bei den Langsamen damals dabei. Ich weiß nicht, was das für eine Strecke war. Das sind 10er oder sowas, keine Ahnung. Aber da hatten wir einen Schnitt nach hinten raus von 3,5 Minuten oder was. Und wir waren, nee, das waren 5 Kilometer in dem Augenblick. Okay. 3,5 Minuten. Und also da, wo ich gelaufen bin, das war so bei 3,5 waren wir die Schlusslichter. Die anderen, die waren da schon. Die waren schon fast beim Duschen. Ja, also Hammer war das. So. Ja. Mhm.
Das Problem ist, die Kunst ist halt, ich tue mich schwer bei einem klassischen 10-Kilometer-Lauf, da tue ich mich manchmal schwer, das ist aber auch der Kopf wieder, ja. Weil mich kannst du losschicken, 5x1000 oder sowas, kannst du dich losschicken bis zum Anschlag. Das kann ich wieder. Wenn ich zwischendurch beim Schießen, hole ich 3x Luft, ja, und dann geht es wieder von vorne los. Das können halt viele andere nicht mit diesem Tempo, mit dieser kurzen Pause.
Ja. Ich hatte Anfang, wie gesagt, Anfang der 90er hatte ich mal so einen Termin gehabt mit dem damaligen Nationaltrainer im Biathlon oben in Oberhof. Da hatten die irgendwie Vorbereitung für Olympische Spiele, irgendwas war da gewesen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das denn hinkriegt, nach so einem brutalen Lauf, sich da irgendwo dann hinzuknallen mit dem Gewehr und dann noch versuchen, ruhig zu schießen. Und dann hat er mir ja gesagt, wie das bei den Biathleten wo läuft. Du holst Luft, versuchst irgendwie deinen Puls zu erfassen vom Kopf her und versuchst dann den Schuss in dem Augenblick zwischen 2 Schlägen loszulassen. Ist das so? Also, oder habe ich das irgendwie noch falsch im Hinterkopf?
Also ich steuere über die Atmung, kann man es ganz gut steuern. Ja? Also ist es so, wenn du voll unter Belastung kommst, dann legst du dich hin, atmest 2-mal und atmest aus und dann muss der Schuss kommen. Dann wieder, in der Zeit ziehst du neu an, dann wieder Schuss. Ja, also okay. Je nachdem, manchmal musst du auch mit einmal atmen. Das kommt immer auf die Wettkampfsituation dabei. Im Sprint ist es eher einmal atmen. Wenn du genau schießen musst, musst du das zwischen 2-mal atmen. Ja? Mhm. Wenn es im Einzelwettkampf, wo es Kraftzeiten gibt oder so ein Kram, ja? Dann musst du halt 2-mal atmen. Ja? Mhm. Und es ist im Liegenschießen so. Und im Stehenschießen ist es wie bei den Winterbiathleten ein reines Reaktionsschießen.
Mhm. Ja? Diese Gewehre, was haben die doch für ein Gewicht?
Also, die müssen mindestens 5,5 Kilo wiegen. Mhm. Ja? Es wird gewogen, es ist Minimalgewicht, ja. Dann haben sie ein Abzugsgewicht vom Abzug von 500 Gramm.
Ja. Ja. Ja, schon was auf die Strecken dann. Ne? Und dann noch dann ruhig halten, wie das funktioniert. Also ist mir 2 Nummern zu hoch, aber ich kann nur sagen, Hut ab. Wirklich. Big Respect.
Mhm. Ja, das ist, was gestern gut war, kann ich vom Verraten Liegenschießen.
Entschuldigung, du hast gestern einen Wettkampf gehabt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du kommst ja eigentlich gerade praktisch von der Autobahn und hast diesen Wettkampf hinter dir gelassen. Wie ist es denn aus? Wo war das und wie ist es ausgegangen?
Also der Wettkampf war in Großenhain in Sachsen. Ja? Mhm. Und anders als hier, wo hier Schneechaos geherrscht hatte, war dort bestes Frühlingswetter. Mhm. Und es war ein verkürzter Einzelwettkampf über 5 Kilometer mit 4-mal Schießen. Und ich habe geschossen, also beide Liegenschießen komplett fehlerfrei, also jeweils 0 Fehler. Und beim Stehenschießen habe ich am ersten Stehenschießen 3 Fehler gemacht und beim zweiten Stehenschießen 2 Fehler gemacht. Also insgesamt habe ich 5 Fehler geschossen. Und ich war dann zufrieden mit meiner Zeit. Ich bin 24 Minuten 49 gelaufen insgesamt. Dazu kam 2,5 Minuten Strafzeit. war 27 Minuten 19. Und die Vorgabe, es war so eine Wettkampfform, da gab es eine Zeitvorgabe, die sie ausgerechnet haben in Form der Deutsche Meister. Wer schlägt den Deutschen Meister? Und dann war meine Richtzeit war 27 Minuten und eine Sekunde, wäre 100% gewesen. Und ich habe also 98,90% war dann meine Leistung und ich habe dann den Gesamtwettkampf gewonnen.
Oh nein, also nebenbei. Na gut, dann schon mal danke, dass du trotzdem heute im Gespräch bist.
Ja, nee, alles gut.
Ja. Ja, wo geht die Reise bei dir hin? Wie sieht es bei dir aus? Du wirst also noch ein paar Jahre machen?
Also ich weiß, dass ich es dieses Jahr noch mache, das weiß ich ganz sicher. Mhm. Und ich glaube, nächstes Jahr auch noch. Mhm. Ja. Aber es kommt ein bisschen drauf an, was macht die familiäre Situation, ja? Mhm. Was macht die Arbeit. Und es gibt nichts Schöneres, wenn du nach Hause kommst und deine Enkeltochter ist da und freut sich, dass der Opa da ist und du bist dann gleich eingebunden in irgendwelche andere Abläufe und du kommst gar nicht groß auf die Idee, irgendwo dir Gedanken zu machen. Ja, das finde ich schon mal ganz gut. Und dieses Jahr soll die Reise hingehen, kann ich dir gleich sagen. Ich will bei der Deutschen Meisterschaft, will ich zweimal gewinnen, egal ob sie mich werden oder nicht. Mhm. Und genauso möchte ich bei der Tschechischen Meisterschaft ganz oben auf dem Podium stehen.
Ja, ganz bescheiden. Mhm.
Aber nein, das heißt bescheiden, das klingt immer irgendwo, da will ich nur gewinnen, aber man muss das Ziel aber auch nennen. Man muss, ja, ich fahre doch nicht hin und will Zehnter werden, das ist nicht mein Ziel.
Ja. Klare Sache, okay.
Ja. Mhm. Okay. Ich glaube, die Sportler wissen das, was man meint.
Ja, mit Sicherheit, ab einer gewissen Liga schon, ja, gut. Nebenbei, du verdienst deine Brötchen aber nicht durch Schießen und Laufen, du verdienst deine Brötchen als Physiotherapeut und du bist noch selbstständig, oder?
Ja, ich habe eine eigene Praxis in Majos.
In Majos.
2005,
okay.
Genau.
Okay, ich hatte irgendwie Steinau im Hintergrund, aber Majos, ja, okay.
Gut, Majos gehört zu Steinau.
Ich hatte in Steinau direkt unten, ja, okay. Gut, und das, also, gleich mal ein bisschen Werbung. Wer mal richtig vom Deutschen Meister durchgeknetet werden will und untersucht werden will, der findet die Kontaktdaten in den Shownotes zu diesem Gespräch, zu dieser Aufnahme. Matthias, worauf sollten wir denn nochmal hinweisen? Was haben wir denn vergessen bis jetzt? Gibt es was ganz wichtig noch mit muss? Ankündigung Marathon des Sables in 2023, vielleicht 2024?
Nein. Nein, erstmal nicht. Wenn ich sowas mache, würde ich es glaube wieder spontan machen. Und das Schöne bei diesen Wettkämpfen ist auch, wie bei diesen über die Alpen laufen da, bei diesen langen Etappenläufen ist es so, da fahre ich hin und will Spaß haben. Da will ich also laufen, will es genießen. Da geht es bei mir nicht ums Gewinnen. Ja, sondern da will ich ankommen, will meine Kontakte pflegen und das ist ganz gut. Ich war jetzt in der Vorbereitung am Gardasee in Torbole und ich bin abgereist und das Drehmagazin ist angereist und hat dort oben so ein Drehcamp gemacht. Die haben richtig Pech gehabt mit dem Wetter, also die haben richtig Schneefall gehabt noch am Gardasee und war richtig kalt, aber die Bilder waren gut. Aber ich habe gelernt, ein richtiger Trailrunner, der hat nur kurze Hosen an. Das habe ich jetzt gesehen auf Fotos.
Ich habe mal irgendwann die gehört. Bei uns hieß es früher immer, ab 7 Grad geht nur kurz. Und unter 7 Grad wird verhandelt, aber über 7 Grad immer nur kurze Hose. Stimmt das?
Also ich kann dir sagen, ich habe einmal ein Powerman so viel mitgemacht, Langdistanz-Weltmeisterschaft. Oh. Mhm. Da bin ich angereist bei über 30 Grad plus. Mhm. Und so war auch meine Tasche gepackt. Ja, ich habe mir nicht vorstellen können, dass es nächsten Tag nicht mehr warm ist, ja. Es war dort unten im Tal 3 Grad. Ja. Mhm. Das Laufen ging noch. Laufen war okay. Und die erste Laufrunde habe ich mir am Berg eine Jacke reichen lassen, weil ich habe berghoch gefroren. Mhm. Berg runter bei 3 Grad, bin Fahrrad auf der Straße, Hölle. Mhm. Ich bin nach der ersten Radrunde raus, weil ich wusste, wenn ich das jetzt weiter durchprügel, ja, dann werde ich richtig krank. Ja. Ein Kollege von mir, der ist durchgefahren, es war auch Trainingslager-Kollege von Mallorca, der hat sogar das Radrennen angeführt. Also nach dem Radrennen hat er geführt, der ist aber gar nicht in die Wechselzone gefahren, der ist direkt zu seiner Unterkunft gefahren und dort haben sie ihn vom Fahrrad gehoben und in die warme Badewanne gesetzt, weil der hatte genauso wie ich nur kurze Klamotten an, funktioniert nicht. Wenn es zu kalt ist, kannst du keine Arbeit. Der Körper ist ja nur noch in der Lage, den Körper zu erwärmen, dass er nicht so runterkühlt. Geht über die Langdistanz nicht. Das mag gehen über 10 Kilometer, darauf kriegst du das hin. Aber nicht über diese Langdistanz.
Wobei beim Radfahren gibt es ja noch die Regel, dass, glaube ich, beim Radfahren, wenn du die entsprechenden Geschwindigkeiten drauf hast, ist ja die gefühlte Temperatur noch 10 Grad niedriger als beim...
Ja, ist deutlich kälter,
ja. Und wenn du eh schon bei 3 Grad bist und dann auch so ein Ding. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Ein Powerman in Zofingen hatte Distanz, ich glaube, 5
war, das Kilometer. War 10 laufen, 150 10? Grad, 30 laufen.
Okay. 10, 150 und natürlich in Zofingen ist ja alles flach, ne?
Ah ja, es geht nur hoch und runter. Okay. Das, was man gerne macht.
Okay, ja, wie man es nimmt, genau. Ja. Okay, Matthias, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch und ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder irgendwann beim, keine Ahnung, beim Wettkampf oder sowas. Also ich am Bildschirm, du
im Wettkampf. Ja. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit des Gesprächs und wünsche auch dann den Hörern und auch dir, bleibt gesund, ja, und macht das Beste draus.
Und den Zuschauern und Zuschauerinnen natürlich, weil sie sind ja seit einiger Zeit auch auf YouTube. Und ja, okay, dann bis zum nächsten Mal und...
Okay, vielen Dank.
Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.